Für die gesamte Sendung möchten wir auch eine Triggerwarnung im Vorhinein aussprechen, da wir eben über Rassismus sprechen werden, speziell auch über Fetischisierung von asiatischen Frauen, über Sexismus und den Anschlag. Wir freuen uns dennoch, wenn ihr weiterhin zuhört. Und ja, schön, dass wir da sind, schön, dass ihr da seid. Dann beginnen wir einfach mal mit der Sendung. Also ich heiße Jess, bin 21 Jahre alt und studiere in Hamburg. Zu Tiger Riots bin ich gekommen, dadurch, dass ich an einem Uni-Projekt mitgemacht habe, in dem es um Alltagsrassismus ging und BIPOC-Menschen gesucht wurden, die über ihre Erfahrungen sprechen wollten. Das war für mich eine Freizeitsache und eine recht einmalige Sache. Das war das erste Mal, dass ich dachte, dass ich da mal mitmachen kann, und wurde dann auch direkt angesprochen von den MitgründungsmitgliederInnen von Tiger Riots, die auch dabei waren, ob ich denn politisch bin und mitmachen möchte. Das war für mich was komplett Neues, zu sehen, dass es auch diese politischen Gruppierungen gibt, speziell für asiatisch gelesene Menschen, und auch so aktiv angesprochen zu werden. Mittlerweile ist das so, dass sogar viele Leute, die Interesse haben, uns irgendwie in den sozialen Netzwerken kennenlernen, auf uns zukommen und fragen, ob sie mitmachen können. Also es ist sehr schön zu sehen, wie sehr wir gewachsen sind als Kollektiv.
Ja, genau. Bei mir war das zum Beispiel so. Hi, ich bin Vajan. Und genau, ich habe zu Tiger Riots gefunden über Social Media. Das ist wahrscheinlich einfach so, wie die jungen Leute von heute irgendwie Menschen kennenlernen über dieses Internet. Und muss auch sagen, dass bevor ich jetzt halt Mitglied bei Tiger Riots geworden bin letztes Jahr, mich gar nicht so sehr aktiv mit anti-asiatischem Rassismus auseinandergesetzt habe. Ich habe zwar schon Erfahrungen gemacht sozusagen, aber konnte das überhaupt nicht einordnen und habe immer gedacht, das sind jetzt zufällige Situationen, und habe auch gedacht, das passiert nur mir, das kann ja gar nicht sein, dass das auch anderen Leuten so geht. Wir hatten zum Beispiel gestern ja auch mal kurz darüber gesprochen, über dieses zweisprachig Aufwachsen und dass ich schon gemerkt habe, die weiße Mehrheitsgesellschaft erwartet das irgendwie, dass wenn Menschen fremd markiert sind, dass die ja auch mit zwei Sprachen aufwachsen. Dabei kann es halt diverse Gründe geben, warum das halt nicht passiert ist. Und bei mir war es genauso, dass ich halt, früher schon viel auch mit Indonesisch zu tun hatte, aber dann im Kindergarten dort die ErzieherInnen halt sich bei meinen Eltern damals tatsächlich beschwert haben und gesagt haben, ihr Kind spricht eine Sprache, die wir nicht verstehen. Das geht so nicht, es muss Deutsch sprechen. Und natürlich haben meine Eltern damals super Panik geschoben und haben gesagt, nee, das geht so nicht. Also das Kind muss Deutsch lernen, sonst kriegt es Probleme. Und die haben natürlich gedacht, dass sie mir damit was Gutes tun, indem sie mich halt von Indonesisch fernhalten. So. In der Folge ist es natürlich so, dass meine Familie in Indonesien super enttäuscht ist, dass ich kein Indonesisch spreche. Und das wirklich immer Thema ist, auch wenn ich da bin. Und ich selber bin ja auch enttäuscht und finde das super traurig, dass ich mich mit meiner Verwandtschaft überhaupt nicht auf der richtigen Sprache so unterhalten kann. Und gleichzeitig ist es so, dass ich hier in Deutschland auch dauernd damit konfrontiert bin, weil die Leute sagen und fragen, ja, kannst du mal was auf Indonesisch sagen? Und das ist halt sowas von unangenehm einfach. Ich muss auch sagen, dass ich heutzutage es deswegen unangenehm finde, weil es einfach eine super unangenehme Frage ist. Und weil ich es unangenehm finde, dass die Menschen das anscheinend normal finden, mich sowas zu fragen. Aber früher war es tatsächlich so, dass ich es deswegen so schrecklich fand, weil ich den Erwartungen nicht entsprechen konnte. Und habe das auch überhaupt gar nicht als so einen Widerspruch wahrgenommen, dass die Gesellschaft, die mich von dieser Sprache fernhält, einfach indem sie manche Sprachen als gut und manche als nicht so gut betitelt irgendwie, dass die aber gleichzeitig auch erwartet, dass ich diese Sprache doch irgendwie kann. Ja, das war mir überhaupt nicht so bewusst, dass sich das eigentlich widerspricht. Und habe dann eigentlich mich früher immer einfach nur gefragt, warum ich das nicht hinbekomme, es allen recht zu machen sozusagen. Und habe dann erst bei Tiger Rides so gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass voll viele Leute sich die gleichen Fragen stellen. Und vor allem, warum auch dieses Gefallenwollen auch so sehr mit anti-asiatischem Rassismus zusammenhängt, das werden wir heute noch mal ein bisschen besprechen. Und aber als erstes, werden wir erstmal ein bisschen was über Tiger Rides erzählen. Und zwar ist Tiger Rides ein Kunstkollektiv, das sich gegen anti-asiatischen Rassismus einsetzt und gegründet im Mai 2020. Also ich würde sagen, wir können bald Einjähriges feiern. Das Ziel ist halt, auf anti-asiatischen Rassismus aufmerksam zu machen, so wie wir das jetzt auch gerade tun. Und das Ganze halt bearbeitbar machen und bekämpfen durch verschiedene Kunstformen. Wir haben Personen bei uns, die zeichnen, die illustrieren, musizieren, schreiben oder Spoken Word machen oder designen. Also da ist alles Mögliche an kreativen Sachen dabei. Sehr bunt und schön. Es ist allerdings jetzt keine Voraussetzung, um bei uns mitmachen zu können, dass man auch eine kunstschaffende Person ist. Also wenn ihr sagt, boah, das klingt voll nach was, wo ich gerne mitmachen würde, aber ich kann kein Instrument spielen und ich schreibe auch nicht oder sonstiges, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, wir beide sind das beste Beispiel dafür, weil wir beide halt keine Künstlerinnen sind, aber es braucht natürlich auch ganz viele Leute, die mit organisieren oder, wir beide machen zum Beispiel so ein bisschen Social Media auch mit. Und genau, wir versuchen uns einfach gegenseitig zu inspirieren, auch wenn das nicht immer um Kunst geht, sondern manchmal halt einfach auch um den Alltag. Und wollen aber gleichzeitig halt auch eine Bühne sein, um zu zeigen, wie vielfältig die Kunst von asiatisch markierten Menschen ist und auch die Kunstschaffenden halt. Und wir wollen halt gerne ein Safer Space sein für asiatisch-deutsche Perspektiven. Der eigentliche Plan war mal, dass wir uns ganz oft treffen. Ja, was heißt eigentlich? Also wir treffen uns ja auch so jetzt gerade halt nur über Zoom. Wir freuen uns mega darauf, wenn das auch wieder so in Präsenz alles geht, weil wir nämlich gerne so ein bisschen Community Building machen wollen, Empowerment für unsere Community und sind dementsprechend auch bei Veranstaltungen präsent, zum Beispiel bei der Gedenkveranstaltung für Hanau oder der Mahnwache in der Halsgestraße und beim Feministischen Kampftag dieses Jahr am 8. März. Da haben auch ein paar Mitglieder von uns einen Redebeitrag geschrieben und eine Person hat ihn vorgetragen. Den werden wir später noch einspielen. Und genau, dann noch ein ganz besonderes Projekt. Glaube ich sogar das, was mich auf Tiger Rides aufmerksam gemacht hat, nämlich unser Zine. Das ist ein selbstgestaltetes Magazin sozusagen. Erstmal mit informativen Texten, wo wir ein bisschen was über anti-asiatischen Rassismus erklären. Es gibt ein Glossar mit Begriffen, wie ich finde, auch gut niedrigschwellig so erklärt wird, was eigentlich anti-asiatischer Rassismus ist. Und es sind auch einige kreative Textbeiträge dabei und einige Personen berichten auch über persönliche Erfahrungen. Also ein Blick lohnt sich. Und neben dem ganzen politischen Engagement wollen wir auch einfach Raum für Quality Time schaffen und dafür sorgen, dass unter den Mitgliedern halt Freundschaften entstehen können, dass wir schöne Sachen zusammen machen können. Ich denke da zum Beispiel an unseren Film, den wir letztes Jahr gesehen haben, The Farewell, haben wir halt gemeinsam einen Film angeguckt und dann darüber gesprochen im Anschluss, was wirklich sehr schön war. Und genau, das ist halt einfach so unser Ziel, dass wir uns gegenseitig supporten wollen, egal ob das jetzt um ja, materielle Ressourcen manchmal geht oder auch um mentale, wenn jemand ein Ohr braucht oder zum Beispiel Wissen teilen. Also wir versuchen einfach alles zu teilen, was irgendwie geht, damit jede Person das bekommt, was sie braucht.
Es ist für uns bei Tiger Riot auch so, ich denke, das Allerwichtigste zu sagen ist, dass es halt ein unglaublich wichtiger und einzigartiger Raum ist für Personen wie Vajan und mich, da viele von uns die Erfahrungen gemacht haben, eben meist die einzige asiatisch markierte Person gewesen zu sein im Raum, in der Schule, in der Nachbarschaft, auch im Arbeitsumfeld oder im Studium zum Beispiel. Und eben, was auch schon angesprochen wurde, dass es wichtig ist, Perspektiven auszutauschen, um eben zu merken, dass Sachen keine Zufälle sind, die uns passieren, sondern wir als Deutsch-AsiatInnen klare gemeinsame Erfahrungen machen. Natürlich auch individuelle Sachen, da wir eben auch sehr unterschiedlich aufgewachsen sind, aber überhaupt dieses Zusammenkommen und das Austauschen und zu wissen, dass Leute verstehen, also ein Verständnis, ohne sich viel erklären zu müssen. Ich glaube, das ist das Wichtigste für uns. Und zur Struktur können wir nur sagen, dass wir sehr selbstorganisiert arbeiten und wir von uns selbst aus sagen, dass jede Person, die Tiger Riot repräsentieren möchte, das auch kann und sehr gern darf. Also deswegen sind wir heute auch ins Radio gekommen, zu zweit, weil wir einfach sehr, sehr gern durch die Unterstützung und das gesamte Wissen, das Tiger Riot hat, gesagt haben, wir trauen uns das zu und möchten gern diese Bühne nutzen. Und natürlich stellen wir uns auch solidarisch mit allen anderen migrantischen, antirassistischen Kämpfen und der queer-feministischen Szene und Gruppierungen und möchten auch sehr, sehr gerne uns weiterhin vernetzen mit mehr solcher Gruppen in Hamburg, in Deutschland, international gesehen. So, jetzt haben wir viel über Tiger Riot gequatscht und auch viel über die Kunst gesprochen. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem ersten Musikbeitrag. Dieser Song ist selbst geschrieben von Jessu. Diese Jessu kennen wir auch von Tiger Riot. Der Song heißt Time, auf Soundcloud zu finden. Jessu covert regelmäßig andere Pop-Songs vor allem und wir wünschen euch viel Spaß bei Time von Jessu. Way too early to get this existential. I know you worry, but you'll be fine in the end. It's too early to know exactly where you will be going. I'm trying to figure it out. Okay, you don't have to know.
early to get this existential. I know you worry, but you'll be fine in the end.
Genau. Das war Jesu mit Time. Und wenn ihr noch mehr von Jesu hören wollt, dann guckt gerne bei Soundcloud vorbei. Da findet ihr sie, wenn ihr ihren Namen eingibt, da wird buchstabiert YESU. Und ja, genau, das sind noch ganz viele Songs von ihr und auch Covers. Und wir machen jetzt gleich mal direkt weiter, indem wir erstmal erzählen, was für uns anti-asiatischer Rassismus bedeutet. Wir werden auch so einen kleinen Blick nach Historie sozusagen werfen, wie das alles entstanden ist. Und als erstes mal wollen wir erzählen, wer eigentlich von anti-asiatischem Rassismus betroffen ist. Und das sind halt Menschen, die von dem, der gegenüber als asiatisch wahrgenommen werden. Was heißt, dass es noch nicht mal unbedingt so sein muss, dass es auch wirklich der Wahrheit entspricht, aber einfach, ja, in dem Moment, wo eine Person bestimmte Merkmale hat, geht die Schublade auf und dann wird man da reingesteckt. Und wie sich das äußert, das erzählt euch jetzt Jess.
Anti-asiatischer Rassismus ist schon lange Teil der weißen Vorherrschaft und ist fest durch Machtstrukturen verankert. In Deutschland zum Beispiel lässt sich das historisch bis in das Deutsche Kaiserreich und der deutschen Kolonialgeschichte zurückverfolgen, auch wenn es in den Schulen zum Beispiel nicht gelehrt wird. Auch in der NS-Zeit wurden sogenannte Chinesenviertel in Deutschland zerstört, asiatisch gelesene Menschen verfolgt und ermordet. Das haben wir auch im Sin aufgegriffen. Die traurigsten Höhepunkte, kann man sie jetzt nur so nennen, waren ganz klar 1980 der Anschlag auf Wohnheime für VietnamesInnen durch Neonazis. Wir können jetzt darauf nicht so doll eingehen, möchten es aber sehr gerne benannt haben und dann darauf verweisen, dass es darüber eine sehr gute Podcast-Folge gibt mit ZeitzeugInnen-Berichten auch von Rise and Shine, auch hörbar auf Spotify zum Beispiel. Und ein weiterer Höhepunkt sind die Anschläge gewesen in 1992 in Rostock-Lichtenhagen, in dem ein Wohnheim, in dem sich zu der Zeit etwa 100 vietnamesische VertragsarbeiterInnen aufhielten, vor Publikum angezündet wurde. Und nicht ohne Grund spricht man da auch von einem Pogrom. Darüber hat Danti, der auch regelmäßig Gast hier beim FSK-Radio ist, ein Theaterstück konzipiert und auch ein Hörspiel, dass das Sonnenblumen heißt. Darauf würden wir auch sehr gerne verweisen. Und für zumindest mich waren das auch alles Neuigkeiten, Informationen, die einfach nochmal bestätigen, wie strukturell dieses Problem ist und dass es so viele verschiedene Formen von anti-asiatischem Rassismus gibt, der sich eben bis in die Gegenwart zieht, wie wir wahrgenommen werden, was es für Stereotypen von uns gibt, warum Leute zum Beispiel Angst vor uns haben oder wieso wir auch als fremd und exotisch bezeichnet werden. Und vor allem ist es so, dass diese Anschläge und der Rassismus speziell gegen asiatisch gelesene Menschen bis heute kaum thematisiert wird, wegignoriert wird und nicht klar eingeordnet wird. Anti-asiatischer Rassismus besteht aus meist mehreren Diskriminierungsformen. Wir nennen jetzt ein paar Beispiele, die allerdings nicht alles abdecken, nur aber um einmal das anzureißen, ist nämlich der Corona-Rassismus. Das ist auch das, wo einige Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, jetzt während Corona wirst du wahrscheinlich Rassismus erfahren. Wobei das vorher natürlich auch schon Teil meines Alltags war, aber ich schätze, durch die Pandemie ist Leuten das mehr aufgefallen oder zumindest gibt es in der Berichterstattung jetzt die Sammlungen, dass eben Gewalt gegen asiatisch gelesene Menschen steigt, auch wenn sie vorher in Aggression komplett da war. Corona-Rassismus ist aber jetzt die spezielle Form von anti-asiatischem Rassismus, als krank oder ansteckend gesehen zu werden, gemieden zu werden in der Öffentlichkeit, wenn Leute uns Corona hinterherrufen auf den Straßen oder auch Witze machen, die uns entmenschlichen, wenn wir zum Beispiel Fledermaussuppe essen sollten, so in die Richtung. Es geht natürlich aber auch in physische Gewalt über. Also es gibt so viele Berichte, wie Leute aus unserer Community auf der Straße attackiert werden und auch strukturelle Benachteiligungen, wie zum Beispiel keine medizinische Behandlung zu bekommen, jetzt gerade, weil man eben durch das Aussehen und durch das alles, was das Äußere, was Leute nur wahrnehmen, einem zugeschrieben wird.
Genau, also was auch ja ein sehr verbreitetes rassistisches Klischee ist, dass Asien so als ein homogener Herkunftsort bezeichnet werden kann. Dabei muss man sich mal vor Augen führen, wie groß dieser Kontinent einfach ist, ja. Also von und sich halt einfach erstreckt von der Türkei im Westen bis Japan in den Osten und Russland im Norden bis Indonesien ganz unten im Süden. Und wir fragen uns das wirklich immer wieder, wie man ja so einen konstruierten Namen benutzen kann, um all diese Nationen und Kulturen und Menschen zu vereinen. Und ich denke mir das wirklich auch jedes Mal, wenn wir uns mit Tiger Rides treffen und da diese ganzen verschiedenen Menschen zusammenkommen mit den verschiedenen Ideen und alle haben andere Meinungen und Persönlichkeiten, da geht es einfach nicht in meinen Kopf rein, wie Menschen uns so sehr über einen Kamm scheren können. Oft wird halt Asien, so wie es die meisten Menschen benutzen, den Begriff zumindest, mit ostasiatischen Ländern assoziiert. Also zum Beispiel mit China, Korea und Japan. Also das ist so Asien für das Verständnis der weißen Mehrheitsgesellschaft. Dabei ist da noch so viel mehr und es gibt auch noch so viel mehr zu lernen. Deswegen haben wir das Thema auch nochmal in unserem Zine aufgegriffen. Und da könnt ihr noch mehr darüber lesen, kann ja hier auch ein bisschen Werbung dafür machen. Genau. Und dann eine ganz besondere Form des anti-asiatischen Rassismus, über den wir heute ja auch ausführlich sprechen werden, ist die Fetischisierung von asiatisch gelesenen Frauen. Wo wir auch gleich nochmal bei Atlanta drüber sprechen werden. Im Gegensatz dazu haben asiatisch und männlich gelesene Personen oft damit zu kämpfen, dass sie entsexualisiert werden tatsächlich. Genau, diese beiden Gegensätze gibt es dort.
Und das bringt uns auch schon zu dem Kernthema dieser Sendung, nämlich den rassistischen Anschlag in Atlanta vor genau einem Monat. Wir haben uns das einmal so aufgeteilt, da es für uns auch ein sehr emotionales Thema ist, dass wir erst einmal über die Fakten und Infos sprechen, was passiert ist. Und dann haben wir unseren Teil gestartet, wo wir eben auch versuchen, unsere Perspektiven mit einzubringen, warum das passiert ist, um eben den Hass, den strukturellen Hass dahinter einmal klar einzuordnen.
Ja, dafür werde ich jetzt erstmal erzählen, was eigentlich passiert ist. Vor genau einem Monat in den USA, in Atlanta, ist nämlich ein Mann in drei Massagesalons eingedrungen, hat dort um sich geschossen und 8 Menschen sind ermordet worden. Von den Opfern sind 6 halt weibliche Personen asiatischer Herkunft. Und der Täter hat allerdings jedes politische Motiv bestritten und hat stattdessen auf eine, wie er es nennt, Sexsucht verwiesen. Ein Vertreter der Polizei hat sogar auf der Pressekonferenz dann behauptet, der Täter hätte einfach einen sehr schlechten Tag gehabt und wusste dann sich nicht mehr anders zu helfen, als Menschen zu töten. Und in den Medien wurden halt diese Orte, an denen 8 Menschen ihr Leben lassen mussten, als vermeintliche Bordelle gelabelt. Und später ist dann auch noch offengelegt worden, dass dieser Polizist, der sich auf dieser Pressekonferenz halt geäußert hatte, in den sozialen Medien für T-Shirts geworben hat, auf denen ein rassistischer Aufdruck war mit Corona-Bezug. Und genau, also das ist das, was passiert ist. Und ich habe das damals auch über Social Media erfahren. Also ich habe es bei Instagram gesehen, vor allem US-amerikanische Accounts und Accounts von AktivistInnen, die sich halt gegen anti-asiatischen Rassismus engagieren, die hatten dazu was gepostet. Und ich habe das alles so durchgelesen und habe dann auch gedacht, naja gut, also dann muss ich jetzt mal auf die ganzen Nachrichtenportale gucken und mal gucken, was die so dazu geschrieben haben. Und da war das halt nur so eine ganz kleine Randnotiz. Und es wurde auch nichts, also da stand überall, das Motiv sei nicht klar. Sei auch noch gar nicht klar, ob überhaupt das alles irgendwie zusammenhängt, ob das nicht verschiedene Personen vielleicht sogar waren. Und es war alles noch sehr nebulös und auch nicht als rassistischer Anschlag benannt. Als ich dann mit Freundinnen darüber gesprochen hatte, war es tatsächlich so, dass bis auf eine Person keine davon gehört hatte. Also, dass das überhaupt passiert war, war jetzt gar nicht so präsent. Und ja, also ich fand das super überraschend einerseits, dass es in den deutschen Medien überhaupt nicht präsent war, andererseits irgendwie auch nicht, also voll schlimm. Und ich muss auch sagen, dass ja schon in den letzten Wochen und Monaten die ganze Zeit Berichte über tätliche Angriffe gegenüber asiatisch gelesenen Personen publik geworden sind. Und irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe damit gerechnet, dass sowas passiert, weil das klingt irgendwie so abgestumpft, aber ich sag mal so, es hätte mich mehr überraschen müssen. Und also das hat mich auch zusätzlich nochmal so schockiert. Jessie, wie geht's dir damit?
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich habe es ähnlich erlebt und ich glaube besonders das, was mir aufgefallen ist, ist eben, wie wenig Solidarität und auch überhaupt das ein Thema war. Gerade wurde auch sehr, sehr viel das ein bisschen abgesprochen zu sagen, ja, das ist ja in den USA passiert, als ob hier nicht unsere Mütter, unsere Tanten auch in körpernahen Dienstleistungen arbeiten und auch dort diskriminiert, sexuell belästigt werden. Und das tagtäglich, es ist halt ein Ekel, der in mir hochsteigt, darüber überhaupt nachzudenken, wieso diese Frauen ermordet wurden und wie wenig das anerkannt wird, was sie zur Zielscheibe gemacht hat, sage ich mal. Und das hört halt nicht auf, also es hat keine geografischen Grenzen, sondern wir haben auch hier Angst um unsere eigene Sicherheit, die unserer Mütter zum Beispiel, unserer Familien. Und insgesamt eben durch Corona ist es schwieriger geworden, sich sicher zu fühlen, wenn man unterwegs ist, finde ich. Also ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass Leute auch erleichtert sind, gerade aus dem Homeoffice zu arbeiten, indem man eben nicht so eine Zielscheibe wird, indem man so aussieht und so wirkt, wie man wirkt. Und ich muss sagen, ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und jetzt möchten wir ganz gerne mal darauf eingehen, warum das passiert ist. Also für uns muss ich sagen, es ist halt offensichtlich, das war auch in den aktivistischen Gruppen von Anfang an klar, wieso das passiert ist. Und auch das, was Bayern angesprochen hat, dass uns das nicht so schockiert hat, war halt einfach, weil es nicht aktiv bekämpft wird, wie wir mit asiatischen Frauen umgehen und was wir von ihnen halten, was wir für ein Bild und Klischees von ihnen haben. Die genannte Sexsucht des Täters verbirgt den strukturellen Hass, der sich gegen die asiatisch gelesenen Frauen richtet. Denn die Frauen sind ermordet worden aufgrund der Kombination ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihres Arbeitsplatzes. Dieses Aufeinandertreffen aus Rassismus, Sexismus und Klassismus ist nicht zu trennen, sondern das war Teil der Identität dieser Frauen und Teil ihrer Lebensrealität. dass sie eben intersektionelle Diskriminierungen erfahren haben. Also Intersektionalität, das ist, wenn verschiedene Formen von Diskriminierungen aufeinandertreffen wie Wege, im Englischen eben Intersections genannt. Und wie wir wahrgenommen und eingeordnet werden, macht einen Unterschied. Also ob wir jetzt eine weiß gelesene Frau sind zum Beispiel oder auch ob wir heteronormativ weiblich aussehen, das sind natürlich Sachen, die mit reinspielen. Und es ist ganz klar, dass asiatisch gelesene Frauen von der Mehrheitsgesellschaft als unterwürfig, willenslos und gleichzeitig auch verführerisch, übererotisch, entmenschlicht werden. Das ist eine spezielle Form des Sexismus, die sehr real ist und gerade eben durch ökonomische Benachteiligungen, durch Migration zum Beispiel, werden asiatisch gelesene Frauen erst in körpernahe Dienstleistungen gedrängt, wie zum Beispiel Massagearbeit oder auch Sexarbeit. Das sind Berufe, die körperlich extrem anstrengend sind, die unterbezahlt sind und wo die Frauen häufig Überstunden machen müssen und am Ende des Tages physisch total erschöpft sind. Und diese Arbeitsplätze sind global Orte der sexuellen Belästigung. Wenn wir allein schon daran denken, wie sich eine asiatisch gelesene Frau in einem Massagesalon wehren muss, dass sie keine Happy Endings anbietet, dass Kunden oder auch Kundinnen in die Salons gehen und erwarten, dass, weil es ein asiatischer Salon ist, asiatisch natürlich auch in Anführungszeichen vorne, dass sie dort einen ganz anderen Service und Dienstleistungen erwarten als in einem westlichen Salon zum Beispiel. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es halt einfach nur Ekel, denn wie gesagt, es betrifft auch unsere Eltern, Tanten und Bekannten, die teilweise diese Jobs machen möchten und machen müssen. Und dazu möchten wir auch ergänzen, dass durch Kriege in Vietnam, Korea und Japan die Prostitution asiatischer Frauen das Bild verstärkt, dass es Karikaturen zeichnet, wie asiatisch gelesene Frauen wahrgenommen werden. Ich nenne jetzt mal hier das Stichwort exotisch, das wir schon häufig gehört haben, wenn Leute uns beschreiben. Und das objektifiziert uns. Also das erinnert mich eher an Obst aus einem Gemüseladen oder eine Vase, die man irgendwo ja, aus der Ferne mitbringt, sage ich mal. Und diese Karikatur von einer kleinen, zierlichen, stummen, unterwürfigen Frau, die kennen wir nur zu gut und wird mit entwürdigenden sexuellen Fantasien vereint. Also alleine das asiatisch, eine eigene Pornografie-Kategorie darstellt, sollte Leuten zu bedenken geben, wie verletzend das eigentlich auf echte asiatisch gelesene Frauen hat. Und auch in den Mainstream-Medien finden wir das Bild immer wieder in der Popkultur, in Musikvideos, wie unsere traditionellen Kleider zum Beispiel auch getragen werden oder auch einen ganz speziellen Film, den wir als Beispiel mitgebracht haben. Das ist der Film Full Metal Jacket aus dem Jahre 1987. Das ist ein amerikanischer Film über den Vietnamkrieg, wo eine asiatisch markierte Frau im gebrochenen Englisch unterwürfig zwei amerikanische Soldaten Sexarbeit anbietet. Und sie nutzt diese Worte oder die Worte wurden so für sie geschrieben. Ich zitiere hier, "Me so horny, me love you long time." Und dieses Zitat, dieser Spruch aus diesem einen Film verfolgt uns noch bis heute, dass er bis heute immer noch unseren Schwestern hinterhergerufen wird auf der Straße und beschimpft wird. Und um das noch einmal deutlich zu sagen, dieser Sexismus, Klassismus und Rassismus gegen asiatische Frauen ist so sehr toleriert zu dem Grad, dass weiße Männer sich dazu befügt fühlen, asiatische Frauen zu degradieren und sie zu kaufen, dass es möglich ist, Sextourismus zu betreiben, wenn Leute uns sehen, dass sie davon ausgehen, dass wir gekauft sind. Das sind alles ziemlich, ja, wie sollen wir das sagen? Also das sind Dinge, die wir uns, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Und zum Internationalen Feministischen Kampftag am 8. März diesen Jahres wollten wir deswegen auch sehr, sehr gerne, weil wir uns ja auch klar feministisch positionieren als Kollektiv darauf aufmerksam machen, was wir für intersektionelle Kämpfe führen. Und diesen Redebeitrag haben wir zusammengeschrieben und dem Redebeitrag voran geht ein Spoken-Word-Beitrag von der lieben Freiheit und Honig von Tiger Rails, den wir jetzt gemeinsam anhören, der Redebeitrag vom 8. März.
Regierung. 21 Jahre alt. Ich mag den Sommer. Der Sommer mag mich. Die Blicke auf meine Beine mögen beides. 20. Ich habe mir angewöhnt, niemanden anzuschauen, wenn ich in die U-Bahn steige. 21. Eigentlich kann das ziemlich schnell gefährlich werden. 18. Ich trage weite, dunkle Klamotten, damit ich nachts aussehe wie ein Mann. 15. Ich werde gefragt, woher ich komme, weil in Thailand so schöne Frauen leben. 21. Alle Männer, die mich anstarren, sind 50 plus. 21. Meine Freundinnen werden gefragt, ob sie gehorsam sind. Nicht wie die Frauen im Westen, sondern zurückgewandt. Mit dem Rücken an die Wand, dem Mann sein Essen auf die Couch bringen, den Haushalt schmeißen, wie es doch angeblich üblich ist bei uns. 12. Ich habe mich gefragt, wie es ist, einen Freund zu haben. 21. Bei gleichaltrigen Männern frage ich mich zuerst, wen sie vorher gedatet haben, weil ich nicht Teil ihrer Asiensammlung sein möchte. 10 Jahre alt. Meine Eltern sagen mir, ich soll die Beine übereinander legen, wenn ich mich hinsetze. Als könnten übereinander geklappte Beine verhindern, dass 12, 15, 18, 20, 21. Feministisch aktiv zu sein, bedeutet nicht immer zu betonen, dass intersektionale Kämpfe wichtig sind. Feministisch aktiv zu sein, bedeutet den Menschen, die intersektional kämpfen, den Rücken zu stärken. Wir als von der Gesellschaft asiatisch markierten Menschen müssen ein Leben lang anti-asiatischen Rassismus erdulden. Dabei kann dieser Rassismus viele verschiedene Gesichter haben. Ein Gesicht davon nennt sich Fetischisierung, ein anderes Entsexualisierung. Als asiatisch und weiblich markierte Person werden wir auf der anderen Seite fetischisiert, sexualisiert und exotisiert. Aus dem Blick des alten weißen Mannes heraus heißt es, wir seien gehorsam, gefügig und willenlos. Wohingegen sexistische als auch rassistische Pornografie das Narrativ eines süßen, unschuldigen asiatischen Schulmädchens aufrechterhalten. Auf der anderen Seite werden asiatisch-weiblich markierte Personen auch entsexualisiert. Jegliche Sexualität und Attraktivität wird abgesprochen, mit der Begründung, dass wir keine Kurven haben und dem eurozentrischen Schönheitsideal von Weiblichkeit nicht entsprechen. Sowohl Fetischisierung als auch die Entsexualisierung werden oftmals mit persönlicher Vorliebe oder Geschmack begründet. Doch es ist wichtig zu benennen, dass diese Vorlieben keine Vorlieben, sondern Teil vom internalisierten anti-asiatischen Rassismus sind, der sich ebenfalls auf das eigene Liebesleben ausweitet. Denn auch an dieser Stelle ist das Private politisch. Wir sind hier, um mit den Mustern zu brechen. Wir sind kein Fetisch. Als Hamburger Kunstkollektiv Tiger Rights setzen wir uns gegen anti-asiatischen Rassismus, aber auch gegen alle anderen Arten von Diskriminierung ein, die sowohl uns als auch andere marginalisierte Gruppen betreffen. Der Tiger steht symbolisch für die Dekonstruktion vom Begriff Asien, dass sich ihr Lebensraum durch viele asiatische Länder zieht, jedoch aber keine klaren Grenzen bildet und ihr Lebensraum sich immer in Veränderung befindet. Der Tiger steht als Symbol für ein Tier, welches seine eigenen Grenzen setzt und wieder auflösen kann. Anders als weiße Flinters sind wir nicht nur von Sexismus, sondern auch Rassismus betroffen. Das Aufeinandertreffen dieser macht die Diskriminierung aus, die wir erleben. Und trotzdem versuchen uns Stimmen aus weißen Gruppen zu übertönen. versuchen sich bei Demonstrationen vor uns zu drängeln und denken, sie dürfen vietnamesische Gedenkfeiern für rassistisch ermordete Vietnamesen kritisieren und nennen sich dann feministisch und antirassistisch. Wir wissen genau, wer unsere Verbündeten sind und wer nicht. Wir kennen euch und was ihr tut und was ihr nicht tut. Wir wissen, wo wir unsere Grenzen ziehen und wo wir sie wieder auflösen. Feministisch aktiv zu sein bedeutet, Schritte zurückzugehen und denen das Mikrofon zu überlassen, deren Perspektive zu oft ungehört bleibt. Es bedeutet auch, die eigenen Privilegien und Zugänge zu Jobs, Geld, Bühnen zu teilen und auch abzugeben. Unsere Perspektive ist wichtig und unerlässlich für alle antirassistischen und feministischen Kämpfe. Ohne uns steht die Welt still. Ohne uns stehen intersektionale Kämpfe still.
Ja, das war der Redebeitrag, den Tiger Wilds am 8. März am Feministischen Kampftag hier in Hamburg gehalten hat mit einem Spoken Word Beitrag von Freiheit und Honig, die ihr auch auf Instagram finden könnt. Und ja, wo wir jetzt gerade schon in der Ecke sind, über Fetischisierung sprechen und wie uns das im Alltag begegnet, da sind wir relativ schnell auf das Thema Dating gekommen. Und ja, wir haben uns ja hier so ein paar Stichpunkte dazu aufgeschrieben. Es ist halt wirklich, ja, also man kann sich da so einiges drunter vorstellen. Zum Beispiel, dass man sehr explizit danach gefragt wird, ob man denn jetzt Happy Endings anbieten würde oder man sich rassistische Namen anhören muss. Bei mir war es sogar auch schon mal einmal so, dass ich nicht in ein Hotel reingelassen wurde, weil die Personen, die dort gearbeitet haben, mich für eine Sexworkerin gehalten haben, weil ich mit einer weißen männlichen Person unterwegs war. Und ja, sie haben halt damals zu mir so gesagt, ja, sorry, wir machen hier sowas nicht. Und ich wusste gar nicht, was jetzt hier gerade abgeht, bis dann halt rauskam, dass, ja, also der hat dann noch gesagt, ja, du musstest, ich müsste woanders hingehen, um mein Geld zu verdienen und so weiter. Und auch eine Situation tatsächlich, das war in Indonesien, auch am Flughafen, da war ich mit einer männlichen Person unterwegs, die ein Deutschland-Trikot anhatte, weil da nämlich gerade Fußball-WM war und Deutschland an dem Abend gespielt hat. Und dann hat mich eine Person vom Flughafenpersonal, als wir da diesen Security-Check-In hatten, mich dazu beglückwünscht zu, ja, ich weiß auch nicht, bei einer Partnerwahl oder so. Abgesehen davon, ob das jetzt wirklich eine Person ist, mit der ich überhaupt in einer festen Beziehung bin oder sonst wie, finde ich, zeigt das schon krass, wie normalisiert das irgendwie ist, weil eine fremde Person auf mich zugekommen ist und mich darauf angesprochen hat und wie sehr Deutschland, was jetzt in diesem mega klischee-mäßig in diesem Deutschland-Trikot sich gezeigt hat, ja, als so positiv und gut irgendwie dargestellt wird oder so angesehen wird. Ja, abgesehen davon, ob jetzt, also nur weil jemand Deutschland-Trikot anhat, so ist das, heißt das noch lange nicht, dass der auch gut zu mir ist oder so. Aber das ist halt tatsächlich zweitrangig, sondern erstmal, ja, cool, die hat es geschafft, die ist irgendwie freigekauft worden oder so. Und ja, ich muss sagen, dass ich in solchen Situationen dann immer gar nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Also ich weiß dann nicht, was ich sagen soll und versuche eigentlich relativ schnell irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, weil mir das so unangenehm ist und ich nicht weiß, wie ich mich wehren soll oder ja, genau. Also erst im Nachhinein rattert das dann immer so bei mir und dann will ich oder mache ich solche Sachen dann auch sichtbar, indem ich das halt schon weitererzähle, aber eher ja, wie soll ich sagen, also immer so ein bisschen so wie auf so einer Party, wie so eine unterhaltsame Story, sowas zu erzählen. So dass, keine Ahnung, im Freundinnenkreis dann die Leute sagen, ja, Vajan, jetzt erzähl doch nochmal die Story, wie du nicht in das Hotel rein durftest, so. Und ja, ich, keine Ahnung, finde das super schwierig, weil klar, auch wenn den Leuten dann das Lachen im Halse stecken bleibt, ist es trotzdem immer noch so, dass es irgendwie, ja, wie eine, ja, eine Story halt einfach rüberkommt mit so Unterhaltungswert. Und ich finde es halt trotzdem mega wichtig, dass man das klar benennt als einen rassistischen Vorfall und halt solche Vorfälle auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt, so wie es halt auch in Atlanta sein sollte, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und weshalb wir überhaupt diese realen Sachen mit euch teilen, ist halt auch, um es halt irgendwie verständlich zu machen. Ich denke, gerade Bayern und ich und viele von Tiger Riots haben halt auch diese Erfahrungen gemacht, immer schnell ohnmächtig zu sein, um wie reagieren zu können. Dadurch, dass wir auch immer die einzigen Personen waren, die auch wirklich dadurch verletzt sind und dann irgendwie durch einen Coping-Mechanismus darüber lachen zu können, das zeigt halt einfach, dass es überhaupt nicht für unsere Mitmenschen klar ist, dass das Dinge sind, über die man nicht lacht, die auch nicht einfach mal so aus Versehen passieren, sondern ich habe das auch schon erlebt, wie es ist, wenn Leute annehmen, man wäre eine Sexarbeiterin, weil man asiatisch gelesen ist. Und mir ist ganz bewusst, wie Leute mich wahrnehmen, wenn ich zum Beispiel neben einer weißen männlichen Begleitung laufe. Mir ist auch bewusst, wie Leute mich im Dating sehen. Und das haben wir auch im Redebeitrag gut gehört, wie sehr es ein Minenfeld ist, auch überhaupt darüber nachzudenken, wie die Dating-Historie der anderen Person vielleicht ist, ob man der Fetisch ist oder bestimmte Erwartungen auf jeden Fall zu erfüllen hat, wie man denn sein muss als asiatische Frau. Und das sind teilweise kleine Aggressionen, die anfangen eben, wo man sagt, das kann man ja weglachen, aber das stimmt einfach nicht. Es ist wichtig, von Anfang an Rassismus und Sexismus zu benennen, um eben Dinge wie den Anschlag in Atlanta zu verhindern. Und dazu möchten wir jetzt auch einmal noch ankündigen, dass es seit heute auch einen offenen Brief gibt von einer Projektgruppe von verschiedenen aktivistischen Gruppen zusammen erarbeitet und auch auf Corientation e.V. auf der Website nachzulesen ist, der unter anderem an die deutsche Bundesregierung und auch das Bildungssystem adressiert ist, wo es darum geht, Deutsch-AsiatInnen als schutzwürdige Gruppe im nationalen Aktionsplan gegen Rassismus anzuerkennen, unsere Geschichten in die Erinnerungspolitik mit einzubeziehen und antirassistische Ansätze zu lehren. Jetzt haben wir viel über schwierige, ich sag auch sogar retraumatisierende Dinge gesprochen, die auch viel Mut erfordern. Und wir möchten jetzt gerne noch ein bisschen mehr Mut spenden mit einem weiteren musikalischen Beitrag von unserer lieben G-Lady S. Der Song heißt Innen. Und ich würde sagen, hört einfach mal rein. Viel Spaß.
Das Ganze wird nicht besser, wenn du sagst, es lieb gemeint. Ich mach mir meinen eigenen Reim drauf und erklär dir. hab das Wahre unsichtbar. Also warte mit der Meinung und Urteilung kein Pardon. Ich lass dir Zeit zum Überlegen, bis ich um die Ecke komm. Innen, innen, innen sind wir wie Superhelden. Innen, innen, innen können wir uns selber helfen. Innen, innen, innen tickt deine Bombe, sie macht tick, tack, tick.
Starker Rap-Beitrag von G-Lady S, auch auf Soundcloud auffindbar. Und wir möchten jetzt direkt gestärkt weitergehen, um nochmal eine Sache vielleicht anzusprechen. Das ist nämlich der Model Minority Myth, worüber wir auch einfach sprechen müssen, wenn es eben um diese Form von Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen geht. Und zwar geht es einfach darum, dass es uns schwerfällt, über rassistische Erfahrungen zu sprechen, durch rassistische Migrationsgesetze von Weißen aufgeteilt, die eben gesagt haben oder die eben auch definieren, wer erwünscht ist als Migrant, Migrantin und eben auch gesagt wird, wie gut es ist, von asiatisch gelesenen Menschen unsichtbar zu sein. Also im Gegenteil zu anderen BIPOC zum Beispiel, die eher mit Kriminalität assoziiert werden, erfahren wir viel positiven Rassismus, der sich aber auch darin äußert, dass uns viele Erfahrungen abgesprochen werden. Also ich habe das schon immer erfahren, auch viel aus den eigenen Reihen oder auch von mir selbst zu sagen, das glaubt man mir nicht, dass das rassistisch ist und das würde ich auch nicht so benennen, sondern das sind einzelne Personen, die einzelne schlechte Bemerkungen über mich sagen, aufgrund meiner Herkunft, was aber überhaupt nicht stimmt. Und es zeigt einfach, wie sehr wir noch daran arbeiten, unsere Stimme zu finden und eben auch klar Sachen zu verarbeiten, die uns passiert sind in der Vergangenheit und auch immer noch viel mehr Kraft brauchen für das, was uns auch alles erwarten wird, schätze ich. Aber dass man es einfach ansprechen muss, dass asiatisch gelesene Menschen dass es kein Kompliment ist, still zu sein, unsichtbar zu sein oder sich gut zu integrieren. Denn wir alle haben das Recht darauf, behandelt zu werden, so wie es eben Menschen verdient haben.
Ja, genau. Diese Beispiele zeigen halt einfach, wie tief dieses Problem sitzt und wie viele Menschen davon betroffen sind. Weil heute sitzen hier nur zwei Personen, die mal eben hier von Erfahrungen berichten, die in so einem kurzen Brainstorming mal zusammengetragen wurden. Also ich glaube, da würden erstmal uns noch sehr viel mehr Sachen einfallen und dann sind es ja auch nicht alle Menschen, die sich dazu äußern. Also gerade wenn ich an den Mythos der Model Minority denke und an die Generationen vor uns, da würde sich nie eine Person äußern dazu oder auf Missstände hinweisen, einfach weil die Angst viel zu groß ist, den Weißen nicht mehr zu gefallen und die Angst zu groß ist, irgendwie anzuecken. Und genau, wir werden jetzt dann noch zum Abschluss einen kleinen Ausblick geben, erstmal über unsere persönlichen Wünsche sprechen, was wir uns vorstellen könnten, wie ihr uns zum Beispiel helfen könnt und dann auch noch kurz in die Zukunft von Tiger Wilds blicken und natürlich sagen, wie ihr uns erreichen könnt.
Um unsere Wünsche einmal ganz klar und knapp zu definieren, uns ist es halt einfach so wichtig, dass wir Verbündete haben, dass Leute solidarisch mit uns stehen und wir nicht immer die einzigen Personen sein müssen, hey, das ist aber ein Klischee, bitte sagt das nicht mehr, wir können, bitte lasst uns nicht mehr darüber lachen, sondern sprecht rassistische Vorfälle an, denn anti-asiatischer Rassismus, ich denke, ist uns allen bewusst, wie sehr er auch schon verankert ist in unseren Witzen, in unseren Klischees und wir können diese Arbeit eben nicht allein machen und wir haben jetzt auch noch ein paar Tipps zusammengesammelt für mehr Aktivismus, den ihr euch auch noch mal anschauen könnt.
Genau, also wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann könnt ihr gern zum Beispiel bei Social Media vorbeigucken, bei Instagram, bei Ich bin kein Virus, beim Corientation e.V. oder bei Diasporasia, die haben auch einen Podcast. Rise and Shine haben wir ja vorhin schon einmal erwähnt, die auch einen Podcast haben. Sonst hätten wir noch Asian Germany auf unserer Liste und natürlich Tiger Riots. Und ja, was so unser Plan für die Zukunft ist, für die Zukunft von Tiger Riots, ist, dass wir voll gerne jetzt mal vom ganzen Reagieren ins Selberagieren kommen würden, weil wir in letzter Zeit sehr oft auf Missstände reagiert haben. Klar, das soll auch weiterhin irgendwie ein Teil von unserem Aktivismus sein, dass Menschen zu uns kommen können, einfach weil wir mit diesem Kollektiv ein Privileg haben, so ein bisschen anonym zu sein, was wir super gerne teilen. Also manchmal kommen halt Personen auf uns zu, die sich in Abhängigkeitsverhältnissen befinden, zum Beispiel finanzieller Natur, und sich das einfach nicht leisten können, sozusagen, allein und selbst aktiv zu sein und dabei sichtbar zu sein. Und dafür wollen wir weiterhin da sein für solche Fälle, einfach die Möglichkeit geben, gehört zu werden, ohne auf dem Präsentierteller zu stehen, sozusagen. Und aber dazu wollen wir auch mega gerne in nächster Zeit einfach mal Kraft aus was Positivem schöpfen, sozusagen. Und genau, mal ein Event für uns als Community machen, was so ein bisschen Empowerment auch bringen soll. Und ja, also ich freue mich mega darauf, was wir noch so alles auf die Beine stellen werden. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen zum Beispiel, oder sonst irgendwas, wenn ihr eine Kooperation habt, die für uns interessant sein könnte, oder wenn ihr Ressourcen für uns habt, die wir nutzen könnten, wenn ihr was spenden wollt, dann meldet euch gerne bei uns per E-Mail unter tiger.riots2020@gmail.com. Ihr findet uns natürlich auch bei Instagram, da könnt ihr uns gerne abonnieren unter tiger.riots. Und ja, genau, also auch wenn ihr zum Beispiel sowas wie eine Bühne für uns habt, wo wir reden können, so wie heute hier beim FSK Radio, dann kommt gerne auf uns zu. Und wir wollen an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank sagen, dass wir heute hier sein durften, dass für den ganzen Technik-Support, dass ihr uns zugehört habt, an Werner und auch an Danti für das Vermitteln dieses Beitrags und ganz, ganz großen Dank an alle Personen, die auch Tiger Riots sind und auch an dich, Jazz, weil neben dem ganzen, also ich meine, ich habe hier auch gelabert, so, aber Jazz hat eigentlich die ganze Orga gemacht und ich muss auch sagen, dass wenn du nicht gesagt hättest, dass du den Beitrag heute machen willst, ich hätte mich nie getraut, das zu machen. Deswegen vielen, vielen Dank. Auch an dich und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Geht mir genauso und vielen Dank. Und ich denke, wir haben nicht das letzte Mal was von Tiger Riots gehört oder gesehen. Einen schönen Freitag und bis dann. Tschüss.